ARD.
Zwei Männer streifen durch einen Wald in Mitteldeutschland. Am 4. Juli im Sommer 1999. Auf den ersten Blick könnte man die beiden für Pilzsucher halten. Aber dafür tragen sie zu viele Geräte auf ihren Schultern. Sie starren auf den Boden, gehen langsam in geduckter Haltung.
Sag mal, hast du noch ein Bier?
Oh Mann, du hast aber einen Brand.
Oh, quatsch nicht rum.
Eine Selta kannst du haben.
Ach du Scheiße, was ist das denn jetzt hier?
Auf dem Display des Metalldetektors steht plötzlich Overload. Sofort knien die beiden Männer sich hin. Sie kratzen die Erde mit den Händen zur Seite.
Das sieht aus wie ein Eimerdeckel.
Ich komme hier nicht ran von der Seite. Hier, versuch du mal mit dem Beil. Guck mal, das ist doch Gold, oder?
Mein Gott. Das ist ja der Wahnsinn.
Raubgräber finden älteste Sternabbildung der Welt.
Mysteriöse Bronzeplatte ist 100 Millionen Euro wert.
Wie alt ist die Himmelsscheibe von Nebra wirklich?
Wo war die Himmelsscheibe jahrhundertelang vergraben?
Kunstverbrechen. Ein True Crime Podcast von NDR Kultur. Die Himmelsscheibe von Nebra und ihre Raubgräber. Teil 1.
Lenore, wie viel würdest du für ein Hobby ausgeben?
Ja, kann ich so pauschal nicht sagen. Bin da eher sparsam. 30 Euro für ein gutes Buch?
Okay, da ist er wieder, unser genügsamer Bücherwurm, der sich am liebsten durch Akten wühlt. Ich kann dir sagen, ich habe für diese Folge von Kunstverbrechen ein Hobby getestet, was einiges kostet. 799 Euro zum Beispiel muss man bezahlen für das, was als The Legend der Metalldetektoren beworben wird.
Okay, und nicht zu vergessen die Investition für das Anti-Mückenmittel, wenn man so auf Schatzsuche im Wald unterwegs ist.
Definitiv, das kann ich jetzt aus Reportererfahrung sagen, da sollte man nicht sparen. Es gibt allerdings auch eine Variante, in der man einfach in Knoblauch und Zitronen investiert.
Oh.
Erkläre ich nachher mal, was es mit dem Geheimrezept auf sich hat.
Aber riecht eigentlich ganz gut gerade.
Ja, das heißt ja auch nicht, dass ich dieses Geheimrezept unbedingt selber ausprobiert habe. Ich habe dafür aber was anderes mitgebracht in dieser Folge, was für dich zum Angucken etwas sehr Seltenes, sehr Verrostetes und etwas, das mal brandgefährlich war.
Oh, es rattert bei mir Munition. Alte Säbel. Nachher. Okay. Also klingt nach Reporterglück in jedem Fall. Ich bin Lenore Lötsch und wir reden heute hier bei Kunstverbrechen über einen deutschen Archäologie-Krimi. Und der beginnt, wir haben es gehört in unserem Hörspiel am Anfang, mit zwei Schatzgräbern.
Oder Raubgräbern.
Oder Sondengängern, auch Sondler, so nennen sie sich selbst. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Himmelsscheibe von Nebra, habe ich schon mal gehört, bin ich vielleicht auch schon mal an einem dieser braunen Schilder an der Autobahn langgefahren, wo der Name draufsteht, aber warum ist diese Scheibe so besonders? Wir reden hier in dieser Folge mit einem Mann, für den ist die Himmelsscheibe von Nebra das achte Weltwunder.
Mindestens.
Nofretete, Tutanchamun, die Pyramiden, sie haben eins der Weltwunder in der Hand.
Harald Meller habt ihr hier gerade gehört. Er hatte entscheidenden Anteil daran, dass die Himmelsscheibe schließlich in einem Museum gelandet ist. In seinem Museum in Halle, da ist er nämlich Direktor. Allerdings gibt es auch einige Menschen in diesem Fall, die sagen, er sei auch eine Art Indiana Jones der deutschen Archäologen, dem es ein bisschen zu sehr um die eigene Person geht.
Aber bis sie eben in diesem Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle ausgestellt werden konnte, war der Weg ziemlich verschlungen. Und ich glaube, kein anderer tellergroßer Deckel hat in Deutschland jemals für so große Aufregung gesorgt. Bei Forschern, bei Polizisten und bei Hehlern.
Jahrelang wurde der Himmelsscheibe von Nebra nachgejagt. Aber Lenore, lass uns mal an den Anfang gehen, in das Jahr 1999.
Es war der Tag, an dem sowohl Steffi Graf als auch Andrew Agassi in Wimbledon ihr Finale verloren haben.
Ja, aber jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier nicht zu einem Sportpodcast werden.
Ja, ich wollte ja weitererzählen. Hier bei Kunstverbrechen geht's erstmal ums Gewinnen. Denn für die zwei aus Sachsen-Anhalt, die an diesem Sommertag eine Art Zeitkapsel in die Bronzezeit finden, fühlt es sich an wie ein absoluter Hauptgewinn.
Die Akte.
Der 4. Juli 1999 ist ein Sonntag. Die beiden Sondengänger Henry Westphal und Mario Renner haben es auf historische Fundstücke, vor allem sogenannte Militaria, abgesehen. Uniformknöpfe, Orden, Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg, aber auch Pfeilspitzen oder Säbel. Sie sind an einem gut bekannten Fundort in ihrer Umgebung unterwegs. Der Mittelberg beim Dorf Ziegelroder in Sachsen-Anhalt ist 252 Meter hoch und bewaldet, nicht gut einsehbar. Und hier auf dem Mittelberg gibt es seit den 80er Jahren ein sogenanntes Bodendenkmal. Hügelgräber und eine Ringwallanlage aus dem Mittelalter wurden hier bereits entdeckt und zum Teil auch von Raubgräbern geplündert. Für Henry Westphal und Mario Renner erweist sich dieser Sonntag zunächst als Glückstag. Sie finden zwei Schwerter, Beile, Armspiralen, einen Meißel und einen goldgrün schimmernden Teller, den sie zunächst für einen Deckel oder ein Schild halten. Durchmesser 32 cm, gut 2 Kilogramm schwer, aus Bronze und mit Goldauflagen. Die beiden Finder geben sich keine besondere Mühe, vorsichtig zu graben. Sie beschädigen den Rand der Scheibe und zerstören eine der Goldauflagen. Später stellt sich heraus, ihr Fund ist 3600 Jahre alt und ist die älteste Sternenabbildung der Welt. Henry Westphal und Mario Renner wollen die teilweise demolierte und verschmutzte Scheibe möglichst schnell verkaufen und bieten sie, zusammen mit den anderen Objekten vom Mittelberg, als sogenannten Hortfund, einem ihnen bekannten Hehler an. Der zahlt ihnen 31.000 D-Mark für das, was heute als archäologischer Jahrhundertfund gilt.
Tja, morgens gehst du in den Wald, ein paar Tage später hast du 31.000 D-Mark auf dem Konto. Klingt erstmal nach einem ganz guten Tagessatz, würde ich sagen. Aber ich bin ja ein grundehrlicher Mensch, deshalb würde für mich das nie, nie in Frage kommen. Lenore, was wäre passiert, wenn die beiden telefoniert hätten? Hallo, Landesarchäologe in Sachsen-Anhalt, wir haben da was gefunden.
Ja, dann hätte es eine Pressekonferenz gegeben, ein paar Wochen später, dann wäre ein sensationeller Fund präsentiert worden, dann hätte man sehr gründlich und zeitnah den Fundort untersuchen können und den beiden Findern wäre gedankt worden, mit vermutlich einem warmen Händedruck.
Man bekommt gar nichts?
Nee, kann man so pauschal nicht sagen. Aber das regelt das Denkmalschutzgesetz des jeweiligen Bundeslandes. Und in Sachsen-Anhalt heißt es, warte, ich lese vor, bewegliche Kulturdenkmale, die herrenlos sind oder die so lange verborgen gewesen sind, dass ihr Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist, werden mit der Entdeckung Eigentum des Landes, wenn sie bei staatlichen Nachforschungen oder in Grabungsschutzgebieten entdeckt werden oder wenn sie einen hervorragenden wissenschaftlichen Wert haben. Denjenigen, die ihrer Ablieferungspflicht nachkommen, kann eine angemessene Belohnung in Geld gewährt werden, die sich am wissenschaftlichen Wert des Fundes orientiert.
Na guck, klingt doch nach Belohnung, oder nicht?
Ja, das Problem ist, wenn du illegal in den Wald gehst, also ohne entsprechende Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, dann bekommst du nichts. Und ich habe mit einem Landesarchäologen eines anderen Bundeslandes gesprochen und ihn gefragt, na, wie oft ist denn eigentlich schon mal gezahlt worden? Und um welche Summe geht's da überhaupt? Die überraschende Antwort, wir haben noch nie was gezahlt, weil bisher einfach keiner nach einer Belohnung gefragt hat.
Okay, das finde ich echt heftig, dass das noch nie irgendwie ausgezahlt wurde. Wundert mich dann bei der Himmelsscheibe jetzt auch nicht wirklich über den weiteren Vorgang. Die beiden Finder in Sachsen-Anhalt von der Himmelsscheibe, die hätten also bei einer Meldung mit ersatzloser Konfiszierung rechnen müssen. Und deshalb wenden sie sich erstmal an jemanden, den sie kennen.
Ja, und das ist Achim Stadtmüller, ein Antiquitätenhändler aus der Nähe von Köln. Und der schlägt ziemlich schnell zu. Er ist sich sicher, dass er das gut verkaufen kann, wittert ein schnelles Geschäft. Spoiler, flutscht erstmal nicht so ganz seine Verkaufstaktik.
Genau. Er kauft ja aber eben nicht nur die Scheibe, sondern, du hast es eben in der Akte gesagt, auch die Schwerter für 31.000 D-Mark. Es kommt natürlich später raus, dass die Scheibe eigentlich viel mehr wert ist. Ich springe an der Stelle ein bisschen vor. Gegenüber der Polizei hat Achim Stadtmüller später gesagt, dass er es eigentlich nur auf die Schwerter abgesehen hatte und den Wert der damals ein bisschen verdreckten Scheibe gar nicht erkannt hat.
Das war seine Verteidigung. Huch, wusste ich gar nicht, was ich da so mitgekauft habe. Dagegen spricht, dass er diesen Fund, also die Scheibe, schon auch gleich mal Museen angeboten hat und 1 Million verlangt hat. Und verdreckt, das ist ein gutes Stichwort, er versucht es ja dann auch erstmal mit einer Badewannensäuberung.
Jo, das ist auch wirklich einer meiner absoluten Lieblingspassagen in diesem Fall. Stadtmüller weicht die Scheibe in seiner Badewanne ein und schrubbt sie mit ein bisschen Stahlwolle. Nach so einer richtig fetten Expertise in Sachen Antiquitätenhändler klingt das jetzt nicht, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Lass uns mal auf die Zeitspanne schauen. 1999 wird die Himmelsscheibe entdeckt und zum ersten Mal verkauft. Die beiden Finder kaufen sich, Achtung, eine Schrankwand und einen Gebrauchtwagen. Haben nichts mehr zu tun mit der Scheibe, also erstmal. Und Achim Stadtmüller bietet sie an und kriegt eine Abfuhr nach der anderen. Aber er wird sie dann doch los. Sogar 3 Jahre, also bis 2002, wissen nur ein paar Leute von diesem Fund. Allerdings sprechen sich die vergeblichen Verkaufsversuche natürlich herum. In Internetforen von Sondengänger munkelt man, da sei in Sachsen-Anhalt was Sensationelles gefunden worden.
Zeit, mit einem zu sprechen, der sie ganz früh gesehen hat und ohne den wir jetzt über diesen Fall so nicht sprechen würden. Denn so heißt es in seiner Vita, er hat die Himmelsscheibe aus dunklen Kreisen gerettet.
Harald Meller ist Direktor des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle an der Saale und Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt. Und wir haben ihn zunächst gefragt, wie er war, der Moment, als er den Fund zum ersten Mal sah.
Ich sah die Himmelsscheibe zum ersten Mal am 10. Mai 2001. Das weiß ich so genau, weil ich an dem Tag Geburtstag habe. Und da besuchte ich meinen Kollegen Mengin in Berlin. Und wir hatten ein allgemeines Fachgespräch. Ich hatte kurz vorher meinen Dienst in Sachsen-Anhalt angetreten, am 1. März 2001. Und plötzlich zieht Herr Mengin einige Fotos raus, die die Himmelsscheibe und ihre Beifunde zeigen, und sagte, dieser Fund sei ihm zum Kauf angeboten worden. Und man wusste schon, dass Herr Mengin fürs Berliner Museum Dinge ankauft, die, sagen wir mal, aus trüben Quellen kommen. Er hatte da eine andere Haltung als ich. Er sagte, Hauptsache, die sind fürs Museum gerettete Dinge. Ich war immer der Meinung, dass es ganz wichtig ist, dass man weiß, wo die Dinge herkommen und dass man den Kontext kennt. Er hatte den Berliner Goldhut angekauft für mehr als 1 Million damals, ohne dass man bis heute den Fundort kennt. Und so hatte man ihm, weil er offenbar jemand war, der so etwas ankauft, auch diesen Fund angeboten, ihm aber gesagt, dass der Fund aus Sachsen-Anhalt kommt und er wusste, dass in Sachsen-Anhalt ein Schatzregal besteht. Das heißt, er kann den Fund nicht kaufen, weil der Fund sozusagen illegal ist, weil in allen Ländern, in denen ein Schatzregal besteht, Funde von besonderer Bedeutung automatisch dem Land gehören.
Wilfried Mengin war der Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte in Berlin. Da haben Sie also am 10. Mai 2001 diese Fotos gesehen. War das eher so eine unscharfe Geschichte oder haben Sie sofort gesehen, Sensation?
Die Fotos waren relativ unscharf, aber man hat alles gut erkannt. Sie waren ziemlich glaubwürdig, weil da Schmutzanhaftungen waren, weil die Schwerter typologisch stimmten, die Beile, der Beifund stimmte typologisch zusammen. Das kann man sehr, sehr schwer arrangieren. Und die Himmelsscheibe habe ich von Anfang an auch aufgrund der Fotos schon für wahrscheinlich echt gehalten. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. In der Archäologie gibt es sehr viele und häufig Fälschungen. Aber es wird immer nur etwas gefälscht, was man schon kennt, also eine Agamemnon-Maske oder Ähnliches. Ich kenne keine absolut originelle Fälschung, die etwas vollkommen Neues fälscht. Das heißt, ich habe das für sehr gut möglich gehalten, dass der Fund zusammengehört und dass er echt ist. Und ich wusste, wenn der Fund echt wäre, wäre eine absolute Weltsensation, was letztlich inzwischen ja durch den verliehenen Titel des UNESCO-Welterbes auch bestätigt wurde.
Eine Nachfrage, also Sie haben diesen Fund gesehen und der war irgendwo drapiert in einem Wohnzimmer oder da sah man wirklich den Fundort?
Nee, man sah auf Handtüchern, Frotte-Handtüchern, die Funde arrangiert mit einem Meterstab. Mehr sah man da nicht, man sah keine Umgebung, aber das ist ja das Wichtige. Mich interessiert nicht das Wohnzimmer, mich interessiert der Fund. Und der war hinreichend gut zu erkennen, dass man sah, es ist eine Himmelsdarstellung. Und da muss man wissen, es gibt Himmelsdarstellungen in der Antike, aber Himmelsdarstellungen in der Antike sind immer mythologisch konnotiert. Und in diesem Fall war der Himmel nüchtern abgebildet, wie es erst wieder Kopernikus oder Galilei machen. Also in der ganz beeindruckenden Weise, aber gleichzeitig stilisiert, was ich als erstes gemacht habe. Ich habe als erstes die Sterne gezählt und war ganz froh festzustellen, dass es offenbar 32 Sterne waren. Dann war es kein Kalender. Man hatte damals eine große Kalenderdiskussion. Später stellte ich fest, dass die 32 Sterne ideal zum Kalender passen, aber eben aus einer gewissen astronomischen Sicht. Das wusste ich damals noch nicht. Aber ich hatte den Eindruck, der Fund ist echt. Und wenn er echt ist, ist es ein absoluter Weltfund. Und da der aus Sachsen-Anhalt kam und ich zuständig war, wusste ich, man muss den Fund gewinnen, aber eben nicht einfach ankaufen, sondern gewinnen mit dem Fundort und den Fundumständen. Und das erschien mir sehr schwierig, denn sobald diese Funde in trüben Quellen sind oder im Kunstmarkt, ist es sehr, sehr schwer, sie sozusagen wiederzubekommen, weil sie häufig ins Ausland verbracht werden und man gar nicht mehr rankommt. Ich habe mir also in dieser Sache hilfesuchend an das Landeskriminalamt gewandt und an die Profis der Staatsanwaltschaft und Polizei. Habe die davon überzeugt, dass der Fund so wichtig ist und habe dann auch ausgezeichnete Unterstützung erfahren. Ich selbst habe den Fund für eher blechern gehalten, eher dünner, weniger schwer. Als ich ihn zum ersten Mal in der Hand hatte, war ich doch sehr erstaunt, dass er so schwer ist wie ein ordentlicher alter Laptop und dass er doch ganz massiv ist.
Dieses erste Mal in der Hand haben, das fand ja an einem besonderen Ort und unter besonderen Umständen statt, sage ich mal. Darüber sprechen wir später. Jetzt erstmal, der Fund war ja Ihrem Haus, also dem Museum in Halle, schon mal angeboten worden.
Naja, die Raubgräber sind an meinen Vorgänger rangegangen und mein Vorgänger hat gesagt, oh, ja, seien Sie tapfer, kommen Sie nach Halle und lassen Sie sich verhaften. Das war nun nicht sehr günstig, sodass die Händler oder die Hehler abgetaucht sind und natürlich versucht haben, den zu verkaufen. Sie haben den Fund 2, 3 verschiedenen Museen angeboten, das wissen wir, und sind dort gescheitert letztlich. Und nun war die Frage, wem kann man denn den Fund eigentlich verkaufen. Und dann war es sicherlich von Interesse, den Fund, sagen wir mal, bekannt zu machen. Und die Idee war dann offenbar, dass man sich an eine große Zeitung wendet und den Fund dort gleichsam publiziert, dass er in der Welt ist und dann die Reaktion abwartet. Der Journalist hat uns natürlich keinen Tipp gegeben. Wir waren aber schon nah dran mit dem Landeskriminalamt und wir hatten schon erste Adressen ermittelt. Und inzwischen hatten wir auch mit der Hehlerin Kontakt aufgenommen. Das heißt, die hatte mich im Februar 2002 angerufen. Und Mitte Februar 2002 haben wir uns mit der Hehlerin in Karst getroffen, in ihrer Gaststätte, die so ein bisschen wie ein Museum eingerichtet war. Sie hat offenbar umfangreichen Kontakt mit den verschiedenen Leuten, die Sonden gehen. Und bei diesem Treffen war ein verdeckter Ermittler des Landeskriminalamtes dabei, der so tat, als wäre er ein Museumsangestellter, ein Verwaltungsangestellter des Museums. Und die Hehlerin hatte ihren Anwalt dabei und da kam es zu einem Gespräch. Und in der Folge dieses sehr interessanten Gespräches haben wir verabredet, dass wir uns treffen und dass ich den Fund kaufe und begutachte.
Okay. Wir sind also mittendrin in einer Szene, einem Insider-Treff. In der Gaststätte, in der Sammler antiker Gegenstände auf Leute treffen, die mit Sonden unterwegs sind. Die Gaststätte gehört einer gewissen Hildegard Buri-Beyer, zu der aber mehr später.
Ja, und bei dieser Szene musste ich gerade an den Fall denken, den wir in der ersten Staffel Kunstverbrechen behandelt haben. Da ging es ja damals um Hitlers Hengste, also die Bronzeskulpturen von Josef Thorak. Und um den Handel mit Nazi-Devotionalien, auch eine sehr eingeschworene Szene, in die man schlecht hineinschauen kann. Damals warst du ja bei einem Händler hier in Hamburg. Der sprach von ein paar schwarzen Schafen. Die meisten Sammler seien aber einfach nur historisch interessierte Personen.
Und dieses Mal wollte ich nicht nur die Händlerperspektive erkunden, sondern ich wollte auch schauen, wer sucht denn da im Wald oder auf dem Acker mit Sonden nach den Artefakten? Wie ticken Menschen, die so ein Hobby haben?
Ja, und ich habe mich gefragt, wie groß diese Szene eigentlich ist. und habe dazu einen Archäologen in Schleswig-Holstein befragt. Der sagte mir, allein in Schleswig-Holstein gibt es 500 Sondengänger, die mit der Denkmalschutzbehörde zusammenarbeiten. Die haben also einen Kurs gemacht und haben eine Genehmigung, um auf dem Feld im Wald zu suchen. Die Leute, die illegal suchen, die schätzt er auf 10-mal so viel. Also geschätzte 5.000 allein in Schleswig-Holstein.
Das ist wirklich mal eine Größenordnung. Ich habe 2 getroffen, auch hier im Norden. Ziemlich konspirativ das Ganze. Und ich war mit 2 der Illegalen unterwegs.
Oha, Tom, ich stehe zu dir, egal wie das hier ausgeht.
Ich habe es ja ins Studio geschafft.
Auf Spurensuche.
Da ich mit den beiden Schwarzsondengängern auf einer illegalen Suche bin, werde ich nicht ihre richtigen Namen verwenden. Wir nennen sie Matthias und Peter. Wir haben uns in einer kleinen Ortschaft in Mecklenburg-Vorpommern verabredet, bei einem Waldstück in der Nähe ihres Heimatortes. Ich muss zugeben, ich war vorher so ein bisschen angespannt, alleine mit 2 unbekannten Männern in einem Waldtreffen. Immerhin war es nicht nachts. Das Kennenlernen beim Wald ist dann tatsächlich aber sehr nett abgelaufen. Matthias und Peter sind beide um die 40. Die sind mit einem Transporter angekommen, in dem sie hinten ihr Equipment drin hatten. Und ich sag mal so, nach einem kurzen Beschnuppern darf ich dann auch das Mikro anmachen. Bevor er mir den Standort unseres Treffens zugeschickt hat, hatte Matthias mir noch mitgegeben, ich solle, wenn es geht, lange Kleidung anziehen, weil wir auch ins Unterholz gehen wollen und es dort voll mit Zecken und vor allem auch Mücken ist. Ich habe dazu noch den Tipp bekommen, dass ich mir zu Hause, und jetzt kommen wir auf dieses Geheimrezept, einen Mix aus Knoblauch und gepresster Zitrone machen soll und das dann trinken soll, weil dann... Ja, das, was ich ausschwitze, das mögen dann die Mücken nicht so.
Und 5 Sterne von dir?
Ich hab's nicht übers Herz gebracht. Matthias hat mir außerdem noch gesagt, ich solle bitte keine Tarnkleidung anziehen, denn wenn der Jäger in dem Gebiet unterwegs ist, könnte das zu einem echten Problem werden. Wir sind dann zusammen in den Wald reingegangen. Die beiden tragen Rucksäcke. Peter hat sogar noch eine Weste an mit extra vielen Taschen, wo man dann noch Fundstücke reinstecken könnte, wenn man sie denn findet. Und dazu haben die beiden eben so ausziehbare Metalldetektoren und jeder einen Spaten. Ich möchte von den beiden zuerst wissen, wie sie denn überhaupt die Orte auswählen, an denen sie auf Suche gehen.
Ja, das ist so, man muss schon ein bisschen Geschichte forschen, ne? Also am besten so wie jetzt hier in dem Ort die Stadtchronik und dann, wenn man noch ein paar ältere Mitbewohner hat, die dann so ein bisschen einen Tipp geben und dann eben auch viel Glückssache. Ne? Es ist auch sehr oft so, ich sag mal, von 100 Gängen ist vielleicht 1, 2, wo auch was kommt, wo man sagt, juhu, das ist interessant, ne? Da könnte man mal nochmal nachforschen. Es ist eben wie ein Lottospiel auch. Ne?
Also 2 von 100 klingt jetzt ja nicht an einer dollen Quote, muss man sagen. Und vor allen Dingen, aber mein Herz schlägt natürlich, bevor man in den Wald geht, erst ins Archiv. Die Männer sind genau auf meiner Wellenlänge.
Auf jeden Fall, die bereiten sich da wirklich jedes Mal sehr gut vor. Und ich finde es eben auch spannend, weil es, genau wie du vorhin gesagt hast, es geht ja auch in eine Richtung wie bei den Sammlern von Nazi-Devotionalien, über die wir in Staffel 1 gesprochen haben. Also dieses Geschichtsinteresse, was immer als erstes genannt wird, wenn gefragt wird, warum macht ihr das? Ich habe auch bei Matthias und Peter nochmal nachgefragt, warum die beiden das jetzt machen mit dem Sondensuchen, ob es nicht vielleicht doch einfach nur ums Geld geht.
Also Millionär ist man noch nicht geworden. Es gibt viele, die damit eben auch nur sondeln gehen, um Geld zu machen. Wir zum Beispiel, wir interessieren uns dafür. Und wenn wir bloß einen Knopf finden, mit einer Krone drauf, mit einem Wappen drauf, das rauskriegen, was ist es? Ist es hier aus unserer Ecke, ne, aus unserem Gebiet? Oder vielleicht sogar, ich hatte auch schon französische Militärknöpfe aus dem Befreiungskriege. Wow!
Nachdem ich mit Peter und Matthias den Waldweg verlassen habe, sind wir ins Unterholz gegangen. Und da schalten die beiden dann auch ihre Metalldetektoren ein.
Ja, das ist jetzt ein etwas neueres Gerät. Das hat mein Kumpel sich gekauft. So hört sich das dann an, ne? Wenn Metall sich anhört. Und das wollte ich mir nachher später auch holen, weil ist eben das Nonplusultra zur Zeit. Ne? So, dann werden wir mal gucken, ob wir unser Glück heute haben.
Und dann sind wir losgegangen. Diese Metalldetektoren müsst ihr euch so vorstellen, das sind lange Stangen mit einer runden Scheibe am unteren Ende. Oben gibt es einen Handgriff, wo ein Display dran ist, auf dem die Leitfähigkeit im Boden angezeigt wird. Und ich habe mir sagen lassen, bei so einem Leitwert von über 60, da lohnt es sich dann überhaupt einen Spatenstich zu machen, weil genügend Metall gefunden wurde im Boden. Und dann sind wir eben über diesen von Laub bedeckten Boden des Waldes gegangen. Die beiden haben so in so halbkreisförmigen Bewegungen eben diese runden Teller über den Boden schweben lassen und sind in so einem gewissen Abstand voneinander gegangen, damit sie sich quasi nicht mit der Frequenz in die Quere kommen.
Aber da braucht man auch Armmuskeln, wa? Man die ganze Zeit die Halbkreise über den Boden malt?
Man braucht auf jeden Fall Armmuskeln, ja. So, und dann nach, ich sag mal, 100 Metern im Wald verändert sich auf einmal der Ton von einem der Sondensuchgeräte.
Doch, klingt schon nach Alarm, ne?
Ja, ich bin dann auch rübergegangen und habe aufs Display geguckt und da war der Leitwert, ich glaube, bei 82 oder so muss das gewesen sein. Die beiden gucken dann auch ganz gespannt.
Ja, hier machen wir mal einen Stich.
Genau, und dann fangen sie an, mit ihren Spaten um die Stelle, wo der Metalldetektor ausgeschlagen hat, im Grunde so kreisförmig drumherum zu graben. Und benutzen danach einen Handsucher, der wird Möhre genannt, sieht auch aus wie eine Möhre, ist orange und länglich. Und mit dem kann man dann eben genauer und vorsichtiger in dieser lockeren Erde suchen.
Da ist es. Hast du es?
Ja.
Nicht mehr hier, ne?
Ja, sie haben es, aber es klingt jetzt nicht nach einem Jubelschrei, oder?
Naja, weil das schon gedecktere Typen sind, sage ich mal. Die springen jetzt nicht vor Freude da draußen rum. Aber ich kann zumindest sagen, ich habe es jetzt dabei im Studio.
Oh, okay.
Und jetzt muss ich durch unser großes Studio hier einmal durchgehen und dir, Lenore, das zeigen, unseren ersten Fund.
Ich kann mal sagen, also riesig groß ist es nicht. Es passt in eine Hand. Oh, und es ist in so einem Tütchen wie so ein Polizeikommissar. Bist du da vorbereitet?
Nee, ja. Da waren tatsächlich die beiden Schwarzsondengänger sehr gut vorbereitet. Die hatten wirklich einen großen Beutel mit so kleinen Plastikverpackungen dabei, wo sie direkt das reingepackt haben.
Also es ist ziemlich verdreckt, Erde dran, und es ist... Ach Gott, ich weiß nicht, also ein Messer?
Es ist ein Messer, ja. Ein Taschenmesser.
Genau, aber man sieht überhaupt nicht, also ich kann überhaupt nicht erkennen, wie alt es ist. Es ist, glaube ich, ein bisschen grün schimmert es, also so ein bisschen Bronze wird irgendwie mit dran sein. Und ansonsten sehr viel Stein dran. Ausklappen kann ich es jetzt nicht mehr.
Nee. Ich habe mir sagen lassen, dass das Messer ein Taschenmesser eines Soldaten sein soll, was so um 1900 rum da verloren wurde. Und ich fand das so krass, weil ich meine, wir waren keine 20 Minuten unterwegs und haben direkt was gefunden, was um das Jahr 1900 rum da liegen muss. Und die waren nicht zum ersten Mal da.
Ich wollte nur nochmal sagen, Tom, du bist nicht wie der Antiquitätenhändler der Himmelsscheibe. Du hast es noch nicht in der Badewanne gesäubert.
Nein, da habe ich ganz professionell das erstmal eingetütet und muss jetzt auch mal gucken, welchem Landesarchäologen ich das noch zukommen lasse oder ob das bei mir in die Schublade geht. Matthias und Peter haben auf jeden Fall nach dem Fund das Loch, in dem sie das gefunden haben, direkt wieder zugemacht. Ich wollte dann erstmal wissen, warum da jetzt sofort die Spuren verwischt werden müssen.
Weil jedes Loch ist Verrat. Ne? Verrät einen, und gerade die Konkurrenz oder auch der Förster, die sehen das nicht so gern.
Was ist die Konkurrenz?
Ja, andere Sondengänger. Ne? Es ist ja seit Corona ja auch ganz schön verbreitet, dieses Hobby. Und ich sag mal so, es ist auch sehr viel Futterneid unter. Ne? Wenn man denn, wir hatten das vor einem Monat zum Beispiel, sind wir in eine Stelle gegangen, auch Zweiter Weltkrieg suchen, und da kamen uns 6 Sondengänger entgegen.
Okay.
Und einer kannte den anderen nicht. Man zeigt dann auch seine Funde, der eine ein Bajonett, der eine einen Knopf, der andere eine Fischdose, ne? Und der nächste ein Abzeichen, und dann hast du auch einige, die dann ein bisschen futterneidisch sind, und das ist die Konkurrenz. Ne? Also ich weiß, in Lübeck, da ist so ein, ja, wie soll ich sagen, von der Luftwaffe ein ehemaliger Stützpunkt gewesen, und da haben sie von Bekannten die Reifen zerstochen. Also so weit geht der Futterneid. Ne?
Okay, krass, da wird echt mit harten Bandagen gekämpft. Und ich werde, glaube ich, nicht mehr in den Wald gehen können, ohne nicht auf irgendwelche Löcher zu achten, die doch nicht zugemacht wurden. Na, wenn es so viele Leute sind, die da unterwegs sind, also mir ist noch keiner begegnet und ich war jetzt gerade erst Pilze suchen.
Ja, und ich kann eben auch nicht mehr in den Wald gehen, ohne zu überlegen, was da noch alles im Boden liegt. Mhm. Es ist wirklich super faszinierend. Und wo ich an der Stelle auch nochmal euch, liebe Hörende, darauf aufmerksam machen will, Lenore hört diese O-Töne ja gerade zum ersten Mal. Deswegen, ihr kriegt quasi die ungefilterten ersten Reaktionen. Deswegen, das mit den harten Bandagen, ja, das stimmt, das ist doll. Eine andere Gefahr, wie bei allen illegalen Aktivitäten, ist erwischt zu werden. Zugegeben, im Fall von illegalem Sondensuchen drohen da jetzt keine krassen Gefängnisstrafen, aber es kann zu Bußgeldern und zu Beschlagnahmungen des Equipments kommen. Neben der Konkurrenz durch andere Raubgräber sind da vor allem Förster und Jäger die, ich sag mal, natürlichen Feinde der illegalen Sondengänger. Matthias erzählt mir auch noch von einer anderen Gefahr, die ja sogar lebensbedrohlich sein kann.
Man muss natürlich, wenn man gerade Militär sucht, immer mit rechnen, da könnte auch mal was Böses mit dran sein. Aber da machen wir das immer so, dann geben wir auch den Behörden den Tipp, da liegt was, was nicht so gesund ist. Machen wir Fähnchen ran oder GPS-Daten. Ne? Und dann
nicht so
da habe ich jemanden auch, den ich dann, er freut sich dann immer, gerade sonntags, wenn du dann um 8 Uhr anrufst, wir haben hier was. Ne? Und dann muss er ja kommen. Meist kommt er mit einem Wascheimer, so ein 10-Liter-Eimer. Wir ganz vorsichtig, er nimmt das Ding nur, schmeißt rein und fährt wieder los. Ne? Aber gut, die kennen sich damit aus, wir nicht. Oder wenn man unterm Unterholz ist, habe ich auch schon gehabt, eine Rotte Wildschweine. Und dann standen die um mich herum. Ja, da habe ich auch gedacht, Mensch, was schnufft so? Dreh mich um, da saß ich mittendrin, stand nur dabei. Die haben mich nicht mitbekommen, ich die nicht. Und da habe ich gesagt, diplomatischen Rückzug, ganz leise. Wenn die kleinen Frischlinge rumlaufen, ne, das macht die Wache nicht so mit. Ne?
Aber das passiert mir als Pilzsucherin auch. Also, wogegen diese Geschichte mit dem Eimer und der Munition, das ist ja echt krass. Also.
Das ist wirklich, fand ich auch richtig krass und deswegen lebensbedrohlich, weil ich meine, ja, Sprengstoff, ja. Er hat selber gesagt, sie kennen sich damit nicht aus. Aber gut, ich halte auf jeden Fall nach dem Teil des Gesprächs bei der Reportage nur noch Ausschau nach irgendwelchen wilden Tieren. Wir sind zum Glück nicht angegriffen worden, außer eben von diesen gierigen Mücken. Wir gehen weiter und wir befinden uns in einem ehemaligen Rückzugsgebiet der Wehrmacht und ihrer Verbündeten. Und deshalb finden sich dort auch immer wieder Uniformen, Erkennungsmarken, Gewehre, Orden, Geld, alles schon alt und kaputt. Aber es ist heftig, dass auch fast 80 Jahre später da noch Dinge liegen sollen. Matthias und Peter haben schon öfter hier gesucht und finden trotzdem immer wieder was. Und da, man glaubt's kaum, schlägt der Metalldetektor schon wieder aus.
Das ist ein gutes Signal. Oh. Parteiabzeichen. Doch, Parteiabzeichen. Ja, das ist zum Beispiel jetzt ein emailliertes Abzeichen der NSDAP. Ja, und das haben die dann oft bei sich getragen, die sehr politisch treu waren. Ne? Die haben das dann auch noch mit sich getragen. Und das ist schwarz-weiß-rot emailliert, so groß wie ein 50-Cent-Stück. Und ja, meist fehlen die Nadeln, wie jetzt hier auch. Und ich muss sagen, hier in dem Ort, das ist glaube ich schon das 20. was ich gefunden habe. Die waren wohl sehr regimetreu. Ja, Karl.
Jetzt und mal Hand aufs Herz, das packen die alles ein, oder?
Das packen die alles ein, nur in dem Fall durfte ich es einpacken. Also ich habe es jetzt auch im Studio dabei.
Und das nächste Tütchen kommt, das ist echt, das ist so wie aus der Asservatenkammer. Wow. Muss mal kurz aufmachen. Also wenn man es einmal umdreht, dann erkennt man, dass es keine Münze ist, sondern das Hakenkreuz schwarz und weiß und drumherum so ein roter Rand.
Ich habe mich mal im Internet schlau gemacht, wie viel ich dafür im Moment noch kriegen würde.
Lass mich mal schätzen.
Jo.
5 Euro.
Mehr.
Oh, echt?
Ja, obwohl die Nadel fehlt.
20.
Mehr.
Aber mehr als 45 nicht.
Also das günstigste, was ich gefunden habe, war tatsächlich 40 Euro.
Okay.
Ich möchte jetzt von den beiden wissen, ob sie denn ihre Funde eigentlich auch abgeben würden.
Ja, also ich sag mal so, wenn das jetzt was von historischem Wert ist, habe ich damit auch kein Problem, das abzugeben. Ne? Also Bronzezeit oder wirklich jetzt was Außergewöhnliches, aber hier so ein Parteiabzeichen, ja, das, sagen sie Dankeschön und in Wirklichkeit schmeißen sie es auch in den Mülltonne, weil das Museum hat ja, es ist zwar irgendwo ein Bodenfund und hat auch was mit der Geschichte zu tun, aber es ist so gesehen ja nur kein archäologisches Highlight. Ne? Also ich sag mal, eine Geweihmaske aus der Steinzeit oder Bronzezeit, wie auch mal vor ein paar Jahren, 30 Kilometer von hier, da wurde auch mal ein zerflüchter Goldschatz gefunden von der Germanen. Ne? War ein Bekannter von mir auch der Tippgeber. Dass das ins Museum, habe ich gar kein Problem. Würde ich auch abgeben.
Es ist halt auch krass, denn bei den Funden geht es teilweise wirklich um viel Geld. Ich habe mir sagen lassen, dass ein Kettenglied vom Panzer Königstiger I bis zu 1.000 Euro in Belgien zum Beispiel bringen kann. Ein Kettenglied. Ja, und da wird dann auch von der Konkurrenz nochmal richtig unangenehm aufgefahren. Pass auf, Lenore.
Also hier auch so 30 Kilometer entfernt ist auch ein ganz berühmtes, bekanntes Gefangenenlager, wo da auch sehr viele Sachen gefunden worden sind, gerade Orden, Abzeichen, Erkennungsmarken etc. Und da weiß ich auch von vielen Sondengängern, dass sogar welche aus Polen, aus Russland da mit 10 Mann suchen waren und die sich gegenseitig mit Schläge sich schon gedroht haben. Ne? Also denn mit sehr schlechtem Deutsch wurde verständig gemacht, das ist gesünder, den Platz zu verlassen. Ne? Weil da eben gerade auf dem Schwarzmarkt eine hohe Flut von Bodenfunden verkauft wird und auch sehr gutes Geld gezahlt wird. Ne? Also wenn man da gerade, ich sag jetzt mal zum Beispiel ein Bandenkampfabzeichen findet, die gab es in Bronze, Silber und Gold und da kann man schon bis 10.000 Euro für in Gold bekommen. Ne? Also ich habe einen Bekannten von mir, der hat mal 2 Stück gefunden, zu D-Mark-Zeiten noch. Nadel abgebrochen, ein bisschen gerissen, ein bisschen angeschrattelt. Aber er hat dann auch 2.000 D-Mark pro Abzeichen gekriegt. Und das ist, als wenn man das Geld auf der Straße findet. Ne?
Und der Schwarzmarkt, wie ist der organisiert? Also man verkauft es bei eBay, haben Sie da was gucken lassen?
Internetforen, nicht unbedingt eBay. Mhm. Die Messen sind natürlich auch noch sehr wichtig dafür. Wobei da, gut, das ist dann immer wieder der berühmte graue Markt. Mhm. Aber ansonsten läuft einfach auch viel über private Kontakte. Man kennt sich dann einfach in der Szene. Ein besonders umkämpfter Standort ist übrigens Peenemünde, denn dort finden sich immer wieder Teile von V2-Raketen aus dem Zweiten Weltkrieg. Da bekommt man auf dem Schwarzmarkt zum Teil bis zu 10.000 Euro. Besonders viel wird dann nach England, in die USA und nach Japan verkauft. Und da sind wir dann auch an einem Punkt in unserem Gespräch angekommen, wo Matthias, den ich als sehr netten, korrekten Typen kennengelernt habe, einmal etwas klarstellen muss in Bezug auf gefundene Fahrzeugtechnik und Graphitruder aus dem Zweiten Weltkrieg.
Bin ich ganz ehrlich, ne? Also ich bin jetzt auch nicht hier der mit der weißesten Weste. Bin ich ganz ehrlich, also da haben wir auch die geborgen und haben sie auch verkauft, ne? Obwohl ich mit meinem Kumpel immer gesagt habe, das glaubt mir keiner, dass das Leute kaufen. Es ist interessant, es hat eine Wegnummer, es hat einen Adler drauf, es ist von der V2-Rakete. Aber man fässt es an, man hat graue Finger, ne, von dem Graphit. Und wir haben uns beide angeguckt, wie kann man dafür nur Geld ausgeben. Ne? Und da haben wir an einen Händler verkauft und der hat gesagt, immer ran damit. Ne? Und ich, nee, einmal und nie wieder. Es ist verlockend, es ist wirklich verlockend, aber ich mache es ja wirklich nur aus Hobby, aus Geschichtsinteresse. Ich will damit ja jetzt kein Geld verdienen, aber einen Ausrutscher, bin ich ganz ehrlich, hatte ich auch. Ne?
Was hat es gegeben?
Ich habe sie für 150 das Stück, hört sich wenig an, aber wir hatten 60 Stück geborgen. Also kann man zusammenrechnen, was dabei rauskommt. Ne?
Matthias sagt, er würde tatsächlich auch noch mehr abgeben, wenn es so eine Art Heimatstube geben würde bei ihm in der Gegend, die die Funde sammelt und ausstellt. Aber dafür fehlt wohl beim Land das Geld. Als ich mit den beiden unterwegs war, war es Sommer. Eigentlich auch, habe ich mir sagen lassen, nicht wirklich die Jahreszeit fürs Sondensuchen, denn es war wirklich warm. Es war super zugewuchert im Wald und deswegen haben wir nach 3 Stunden dann unsere Suche auch mal verschwitzt und zerstochen beendet. Matthias hat mir zum Abschluss dann nochmal erzählt, was das Schönste war, das er je gefunden hat.
Ja, das war an meinem Geburtstag. Da hatten wir uns mit mehreren Schatzsuchern getroffen. Da sind wir auf einen steinzeitlichen Fundplatz gegangen. Da war gerade der Acker geflücht, ungebrochen, abgeregnet, eigentlich top zum Absammeln. Und da habe ich wirklich mein allererstes Steinbeil gefunden. Es ist jetzt von der Wertigkeit nicht so hoch, aber da habe ich immer gesagt, alle, die dabei waren, ihr habt das Ding doch dahingelegt, dass ich das finde, weil ich immer rumgeheult habe, ah, ich möchte auch mal einen Steinbeil finden, das ist so toll. Ne? Und prompt wirklich an dem Tag, ne, der liebe Herrgott, wahrscheinlich, ich hoffe es, ne, das Steinbeil kommen lassen.
Irgendwie möchte ich ja da gern mal in diesen Keller oder in die Wohnzimmer, wo alles schön warm liegt, eben unter anderem das Steinbeil. Man fragt sich, wie viel Museen da ausgestattet werden könnten, ne?
Ja, obwohl es mangelt ja nun eigentlich gar nicht an den Funden in den Museen. Die können ja eigentlich gar nicht alle präsentiert werden.
Ja, im Gegenteil, wir haben es ja eben gehört. Manchmal fehlen auch einfach die Museen oder die, wie sagte er, Heimatstuben, um die spektakulären Funde aus der Region zu zeigen.
Das Problem hat Sachsen-Anhalt nicht. Das dortige Museum für Vorgeschichte ist groß, liegt ziemlich zentral in Halle an der Saale. Und die Präsentation der Himmelsscheibe war ein ja, ziemlicher Marketing-Push für das Museum.
Nur wie kam sie dahin? Wir erinnern uns, bisher hat der Direktor des Museums Harald Meller sie auf Fotos gesehen, weiß laut eigener Aussage sofort, das muss ein spektakuläres Original sein, vermutlich Bronzezeit, und er entscheidet sich, mit der Polizei zusammenzuarbeiten.
Und er besucht Hildegard Bury-Beyer, die wir vorhin schon erwähnt hatten, in ihrem Erlebnisrestaurant in Karst in NRW. Das gilt als Insider-Treff für Sammler antiker Gegenstände und ist ein ziemlich zentraler Ort für die Himmelsscheibe. Denn hier hat der erste Käufer, Achim Stadtmüller, die Himmelsscheibe verkauft an einen Sammler.
Reinhold Stieber heißt er, ein Lehrer, aber eben auch schon 5 Jahrzehnte Sammler von besonderen archäologischen Schätzen. Also seit er 15 ist, hat er gesammelt und immer auch selbst was ausgegraben. Der ist im Geschichtsförderverein, im Museumsförderverein aktiv. Also keiner, an den man denkt, wenn man das Wort Hehler hört. Und jetzt wird's bitter. Der verpfändet seine Altersrücklage um den vereinbarten Verkaufspreis von 230.000 Mark für die Bronzescheibe aus Nebra zu bezahlen.
Wir erinnern uns, dieser Antiquitätenhändler Stadtmüller, der mit der, ich sag jetzt mal, speziellen Reinigungsmethode der Himmelsscheibe, zahlt 31.000 D-Mark an die Finder und verkauft sie weiter für 230.000 D-Mark. Der Lehrer Reinhold Stieber will sie aber nach einiger Zeit auch wieder verkaufen, und zwar für 700.000 D-Mark. So, und jetzt kommt wieder unser umtriebiger Landesarchäologe Harald Meller ins Spiel.
Denn er ist einer der Kaufinteressenten und dazu verabredet er sich mit den Hehlern in einem Café eines Edelhotels in Basel. Und da hält er das erste Mal diese Scheibe in der Hand. Und wie hat er es vorhin erzählt? Er ist erstaunt, wie schwer sie ist. 32 Zentimeter hat sie am Durchmesser. Sie wiegt 2 Kilo, wie ein schwerer Laptop. Aber es geht einiges schief bei diesem Treffen.
Ich sitze da den Tätern gegenüber, kann die Polizei eigentlich gar nicht erreichen. Die wollten, dass ich nun eine Echtheitsprüfung mache. Ich hatte natürlich das vorbereitet und hatte von meinem Chemiker, Herrn Dr. Wunderlich, schon einen gelben, beeindruckend aussehenden Chemiekoffer, mit dem ich eine Echtheitsprüfung machen konnte. Ich machte die dummerweise falsch rum. Also da fährt man mit so einem Magnesiumstäbchen drüber und dann schüttet man Flüssigkeit 1 drauf und 2 und ich habe sie erst 2 drauf geschüttet, dann 1. Dann hat sie das nicht verfärbt. Nicht? Da waren die also schon sehr schlecht gelaunt.
Wie diese angespannte Situation in dem Café des Hotels in Basel ausgeht
und warum Harald Meller plötzlich sehr hektisch wird und sich auf die Toilette flüchtet, das erzählen wir euch in der zweiten Folge zur Raubgrabung der Himmelsscheibe von Nebra.
Außerdem ist es uns gelungen, ein Treffen mit Hildegard Bury-Beyer zu arrangieren, die damals ja bei dem Deal im Hilton auf der anderen Seite des Tisches saß. Sie erzählt uns, wie sie die Geschichte erlebt hat und was für krasse Folgen sie für ihr Leben hatte.
Ich werde das nicht vergessen, da kam einer zu mir und hat gesagt, das Urteil steht schon fest.
Ihr hört, es bleibt spannend und deshalb könnt ihr jetzt direkt die zweite Folge vom Fall um die Himmelsscheibe von Nebra in der ARD Audiothek hören, der kostenlosen Audio-App der ARD.
Wir verlinken euch die Folge natürlich auch nochmal bei uns in den Shownotes. Abonniert in der ARD Audiothek sehr gerne den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge von uns. Und empfehlt Kunstverbrechen natürlich euren Freundinnen und Freunden. Schließlich wollen wir, dass unsere Kunst- und Crime-Community weiter wächst.
Bei Fragen oder Feedback zu unserem Podcast schreibt uns gerne an kunstverbrechen@ndr.de. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Kunstverbrechen ist ein True-Crime-Podcast von NDR Kultur. Reporter und Hosts Lenore Lötsch und Torben Steenbuck. Musik und Sounddesign Oleg Tjulenev. Redaktion Alexandra Friedrich und Christiane Glas. Ausführender Produzent NDR Kultur Stefan Fort. Alle Folgen von Kunstverbrechen gibt es in der ARD Audiothek.
Hey, Lenore nochmal hier. Zum Abschluss habe ich wieder eine Extra-Akte dabei, und zwar meine ARD-Podcast-Akte. Dieses Mal 5 Minuten vor dem Tod, ein True-Crime-Podcast von Das Ding vom SWR. In dem Podcast fragen sich die Hosts Luisa und Joost bei krassen True-Crime-Fällen, was 5 Minuten vor dem Tod passiert ist und was danach. Die beiden begeben sich auf Spurensuche und zeichnen anhand echter Gerichtsurteile den Verlauf von Mordprozessen nach. Unterstützt werden sie von SWR-Reporterin Elena, die das komplizierte Rechtssystem so erklärt, dass es alle verstehen. Immer wieder sind auch Gäste dabei. Kriminaltechnikerinnen, Polizisten und Anwältinnen erzählen von ihrer Arbeit und echten Ermittlungen. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Mittwoch in der ARD-Audiothek.